Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 29. Februar 2025. Gestern hat's geknallt im Weißen Haus, hochdramatische Szenen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Trump und Zelensky sind sich in die Haare geraten und ich nehme es gleich vorweg, meine Sympathien liegen hier ganz klar auf der Seite der Amerikaner. Endlich hat es einmal jemand diesem Präsidenten Zelensky gesagt, der sich aufführt, wie wenn die ganze Welt ihm zu Füßen liegen müsste. Allerdings, gleich selbstkritisch angemerkt, wer hat denn dem Zelensky diesen Größenwahn eingepflanzt? Das waren natürlich die Westler, das waren die EU-Politiker, das waren insbesondere auch die Amerikaner, allerdings vor Trump. Das war gewissermaßen die ganze westliche Aufputschdroge, so eine Art politisches Kokain, das diesem Zelensky da ins Hirn gedrückt wurde, mit dem notwendigen, mit dem zwangsläufigen Effekt, dass er glauben musste, er sei der Größte und alle hätten da nach seiner Pfeife zu tanzen, aber da hat er sich geirrt in Trump und in dessen Vizepräsident J.D. Vance. Sie haben ganz klar gesagt, das akzeptieren Sie nicht, das sei ein respektloses Verhalten. Zelensky hat Ihnen Vorwürfe gemacht, er hat unter anderem gesagt, ja, die Amerikaner, ihr seid ja noch gar nie in der Ukraine gewesen. Also sehr harsch und eben ohne jede Dankbarkeit, wie es ja bis jetzt immer schon zu beobachten gewesen ist. Aber die Amerikaner, Trump und Vance, haben gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter, so geht's nicht. Trump erklärte Zelensky, ich habe mit Putin gesprochen, der ist bereit für einen Deal. Du kannst auch einen Deal haben. Wenn du keinen Deal haben willst, dann hast du keinen Deal, dann sind wir draußen und dann ist die Ukraine fertig. Und dann hat ihm der amerikanische Präsident auch noch völlig zu Recht, wie ich meine, gesagt, Sie spielen mit dem Leben von Millionen, Sie riskieren eine Eskalation, Sie riskieren einen dritten Weltkrieg. Sinngemäß, das sind die Aussagen gewesen, die Trump gemacht hat. Und meine Damen und Herren, wenn Sie diese Sendung schon etwas länger verfolgen, ich habe solche Äußerungen schon vor Jahren hier auch im Rahmen dieser Auseinandersetzungen fallen lassen. Selbstverständlich, Zelensky ist ein gefährlicher Hasardeur. Bei allem Verständnis für seine Notlage, bei allem Verständnis für seinen Auftrag, das eigene Land zu verteidigen, aber Präsident Zelensky ist weit davon entfernt, keine Fehler gemacht zu haben. Er ist natürlich mitverantwortlich für dieses Debakel. Er hat ja diesen Krieg, diesen Bürgerkrieg nicht abgebrochen und so weiter. Er hat die Konfrontationspolitik gegen Russland weitergemacht. Das entschuldigt nicht das Vorgehen Russlands, aber das war jetzt bitter nötig. Das war ein Befreiungsschlag für mich zumindest. Als ich das gehört und gesehen habe, musste ich innerlich denken, habe ich mir gesagt, ja, endlich wird das einmal ausgesprochen. So viele Leute denken das, denen ist, ohne dass sie das zugegeben hätten, man hat sich ja gar nicht mehr getraut, dazu etwas zu sagen in der Öffentlichkeit, da bist du ja gleich zusammengefaltet worden, aber vielen, das weiß ich, vielen Leuten ist Präsident Zelensky zusehends auf die Nerven gegangen mit seinem arroganten, gebieterischen Auftreten und jetzt prallte er ab, zerschellte er da an der Wand des amerikanischen Selbstbewusstseins. Da ist plötzlich klar geworden, wer denn eigentlich der Chef ist im Saal. Und da ist der Präsident der Ukraine einem folgenschweren Irrtum unterlegen. Also solche Szenen, das habe ich noch nie gesehen. Und das verändert natürlich jetzt auch oder versinnbildlicht die Veränderung, die wir da in der internationalen Sphäre beobachten können. Diese ganze hysterische Kriegstreiberei, dieser Kult auch um diesen ukrainischen Präsidenten, dieser Kult bricht jetzt in sich zusammen. Und ich hoffe, das ist eine Hoffnung, dass auch in der Europäischen Union hier endlich die Realität erkannt wird. Und ich frage mich vor allem, wann merkt es Friedrich Merz? Wann kommt endlich Friedrich Merz von seiner falschen Schiene herunter? Friedrich Merz, ich meine, der Mann, der wie kein anderer als Transatlantiker sich bezeichnet hat, in diesem Wahlkampf als Freund der Vereinigten Staaten von Amerika. Bis jetzt sehe ich in ihm einen Freund der linken Biden-Regierung und einen Gegner der Trump-Regierung. Auch in einem Interview, das er jetzt gegeben hat, heute Morgen können Sie es lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geht er auf starke Distanz zu den Vereinigten Staaten. Das ist der Tenor in der Europäischen Union. Das werden die aber gar nicht durchhalten können, weil die EU ist ein eingebildeter Riese. Das ist ein Zwerg, der sich für einen Riesen hält. Auch die Eurokraten leiden am Zelensky-Syndrom. Sie glauben, dass die Welt ihnen zu Füßen zu liegen hat, dass sie gewissermaßen der Chef im Raum sind und über gewaltige Hebelwirkungen verfügen. Dabei können die Franzosen nicht einmal mehr ihre Staatsschulden bedienen und die Deutschen müssen aufpassen, dass ihnen nicht die ganze Industrie davonläuft. Die Deutschen können sich diese Geopolitik der Konfrontation mit Russland und womöglich auch noch mit China gar nicht leisten. Wir schaffen das. Das ist doch der Slogan, von dem ich gemeint habe, den hätten die Deutschen verabschiedet nach der Ära Merkel, aber der gleiche Größenwahn, die eingebildete Größe, die geht jetzt weiter. Man glaubt, es aufnehmen zu können mit den Russen, mit den Amerikanern gleichzeitig. Schaut euch diese Szenen im amerikanischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt übers Wochenende interpretiert wird, wie das aufgenommen wird. Das ist also die aktuelle Lage, das ist für mich das ganz entscheidende Thema und die Weltwoche beschäftigt sich natürlich mit Deutschland, die E-Paper-Ausgabe mit diesem Mann hier, mit diesem Kanzler an der Mauer, mit diesem Kanzler der Mauer, von dem sehr viele Leute nicht mehr glauben, dass er seine Wahlversprechen durchsetzen kann. Ich meine, Friedrich Merz hat sich in eine unmögliche Situation hineingebracht. Er ist davon ausgegangen, dass ihm die SPD als Wunschkoalitionspartner wachsweich in den Händen liegt, aber mit seinem schwachen Resultat und einer SPD, die natürlich auch weiß, dass sie jetzt nicht einfach nach rechts marschieren kann, weil auf der linken Seite ist die Linke steil nach oben gegangen auf 9%. Diese 9%, die fehlen natürlich empfindlich der SPD, wobei die CDU hat auf der rechten Seite 20,8% an die AfD verloren. Ja, das muss man so sehen. Diese 20,8% AfD-Wähler sind potenzielle CDU-Wähler. Und bevor man sich jetzt da in falscher Selbstzufriedenheit auf die Schultern klopft, muss man sich fragen, wieso wählen eigentlich diese bürgerlichen, konservativen Deutschen, warum wählen die eine AfD, die verteufelt wird, von der gewarnt wird, in der es vielleicht auch Exponenten geben mag, die tatsächlich nicht unbedingt zu den größten Sympathieträgern der deutschen Politik gehören. Und da haben vielleicht auch viele dieser Partei die Stimme gegeben, nicht wegen gelegentlicher Entgleisungen, sondern trotz dieser Entgleisungen. Und das ist völlig außerhalb der Vorstellungswelt der deutschen Medien. Auf diesen Gedanken kommt man nicht einmal, sondern das Establishment, auch das Medienestablishment, das Politikestablishment hat sich da in der Brandmauer, hinter der Brandmauer, hat es sich da gemütlich eingerichtet. Und die Brandmauer, meine Damen und Herren, das ist heute der Denkersatz in der deutschen Mainstream-Politik. Ja, die Brandmauer hat das logische Denken ersetzt. Man errichtet einfach eine Mauer. Das ist die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Das ist die gleiche Kapitulation, die man in der DDR gemacht hat, als ihnen einfach die Leute davongelaufen sind. Haben sie eine Brandmauer errichtet. Und das ist ein Symbol des kolossalen, des totalen Scheiterns, wenn du die eigenen Leute einsperren oder aussperren muss. Und ich sage jetzt etwas in aller Deutlichkeit. Die Ostdeutschen sind für mich im Moment keine Beleidigung hier mitgemeint an die Westdeutschen, aber die Ostdeutschen, das sind die vernünftigen Deutschen, das sind die realistischen Deutschen, das sind die Deutschen, die meines Erachtens eine engere Tuchfühlung mit der Wirklichkeit haben, auch deshalb, weil sie eben nicht diesen Wohlstand gehabt haben, der Westdeutschen, einen Wohlstand, den ich den Westdeutschen gönnen mag, aber der Wohlstand macht eben auch bequem, der Wohlstand macht dumpf und der Wohlstand kann auch dumm machen. Und diese ganzen Verleumdungen und diese Schuhabputzereien dagegenüber Ostdeutschland, das würde ich mir niemals bieten lassen. Das lassen sich die Ostdeutschen auch nicht bieten. Aber ich sage das gleich nochmal, weil es so schön und so provokativ ist. Die Vernunft residiert heute in Ostdeutschland. Man muss das mal in dieser Deutlichkeit aussprechen. Und das sage ich als jemand, der auch den Westdeutschen und vielen von ihnen freundschaftlich und auch dankbar verbunden bin. Ich will das nicht als Beleidigung verstanden wissen. Auch wir Schweizer sind sind in der Wohlstandsblase verblödet, das habe ich schon oft gesagt, also sie nehmen mir das nicht übel, das ist nicht überheblich gemeint gegenüber den Westdeutschen, es ist eher darauf abgezirkelt, die Überheblichkeit, die ich in Westdeutschland wahrzunehmen glaube, insbesondere bei einigen westdeutschen Politikern, dieser Überheblichkeit, etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist jetzt ein etwas merkwürdiges Sprachbild, weil die Überheblichkeit ja keine Segel hat. Aber egal, Sie wissen, was ich meine, der Überheblichkeit etwas die Luft rauszulassen, etwas deflationierend gewissermaßen zu wirken. Das ist hier mein Punkt. Die Vernunft residiert, die Vernunft wohnt heute in Ostdeutschland und Friedrich Merz, der Architekt der Brandmauer, mauert die Vernünftigen aus und verbündet sich mit den Unvernünftigen. Das ist das ganz große Problem, das ist der strategische Fehlentscheid. Und der Aberwitz an der ganzen Sache ist nicht nur der, dass diese Brandmauer von Friedrich Merz ausgerechnet dort steht, wo einst die innerdeutsche Grenze stand, die von den Ostdeutschen eingerissen wurde und auch von der Merzschen CDU. Nein, die Brandmauer steht eben auch dafür, dass der Friedrich Merz sich jetzt in eine ganz unmögliche Situation da hinein manövriert hat, um da mit den Linken koalieren zu müssen. Und er bildet sich ja eben ein, dass er jetzt die Linken im Griff hat, dass die machen, was er will, aber das können sie nicht. Sie werden ihn unter Druck setzen und wir werden dann beobachten können, ob Friedrich Merz die Kraft hat und auch das Geschick, sein Programm da durchzubringen. Mit vielen Deutschen CDU-Sympathisanten, CDU-Wähler, mit denen ich rede, die haben größte Zweifel. Ich habe gerade mit einem sehr erfolgreichen ehemaligen deutschen CEO gesprochen, ein Wirtschaftsmann, der mir erklärt hat, das ist einfach unmöglich, da kann nichts Gutes dabei herauskommen bei dieser Koalition der Verlierer. Die SPD, die muss schauen, dass sie nicht mehr nach rechts geht, weil sonst verliert sie nach links noch mehr und die CDU hätte längstens diese Brandmauer einreißen müssen, man hätte die AfD gewissermaßen einbinden sollen, zusammenarbeiten sollen. Und man kann ja auch aus Sicht der CDU sagen, ja, die AfD ist eine noch junge, eine unerfahrene Partei. Da gibt's vielleicht auch ein paar nicht ganz stubenreine Sektionen. Ich will da niemandem zu nahe treten. Ich überblicke das aus der Schweiz nicht so genau. Das wird gesagt. Ich bezweifle das meiste. Aber es gibt halt viele Deutsche, die es so sehen. Da musst du in der Politik manchmal Rücksicht nehmen. Da hast du ja alle Karten in der Hand. Hast du alle Varianten. Aber der hat sich auch so stur auf seine Brandmauer versteift. Er hat eine Brandmauer im Kopf und manchmal hat man den Verdacht, dass die Brandmauer dann das Einzige ist, was diese Politiker im Kopf haben. Außer der Brandmauer ist da gar nichts. Keine Fantasie, kein Wirklichkeitssinn, keine Spontaneität. Einfach immer die gleichen auswendig gelernten, gestanzten Phrasen und am Schluss kommt eine Brandmauer raus. Das ist die Situation, das ist das Elend, das wir da beobachten und die Annahme eben, dass der Lars Klingbeil, der neue starke Mann der SPD, dass der da wie ein Hündchen aus der Hand von Friedrich Merz knabbert, dem setzen wir ein sehr, sehr großes Fragezeichen entgegen, Alexander Wendt. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen von Tichys Einblick. Hochgeschätzt, dass wir da auf mit euch zusammenarbeiten dürfen. Der Alexander Wendt hat das analysiert. Die SPD gewinnt seiner Meinung nach den Machtkampf gegenüber der CDU. Wir werden sehen. Dann Ralf Schuler. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen von Julian Reichelt und seine Kollegen von News. Die Spekulation, was passiert, wenn da der Friedrich Merz gar keine Mehrheit bekommt mit der SPD zusammen? Könnte dann noch ein Kanzler Pistorius kommen? Und Friedrich Merz als letzter Verbündeter von Zelensky in Europa, als letzter Verbündeter von Zelensky in der Welt. Und nach diesen Szenen, nach diesen Bildern jetzt in den Vereinigten Staaten, im Weißen Haus, also da muss man sich auch als Deutscher fragen, Entschuldigung, auf welcher Seite stehen wir jetzt hier eigentlich? Wo stehen wir eigentlich? Und die Deutschen, ich sage es hier als Gratistipp, da müssen sie kein Beratungsunternehmen für Millionensaläre beauftragen. Ich sage Ihnen das franko und gratis. Deutschland ist der westöstliche Divan. Westen, Osten, Norden, Süden. Das ist das Thema. Das muss Deutschland sein. Das ist die Rolle. Die Vorteile auch dieser geografischen Lage ausspielen. Da darf es sowieso keine Brandmauer geben. Weder gegen Moskau, noch gegen AfD, noch gegen Trump. Jetzt bauen sie eine Trump-Mauer, eine Brandmauer, auch gegen die Amerikaner. Ich meine, wenn sie Politiker haben, die Mauern bauen, hat man denn gar nichts aus der Geschichte gelernt, aus der DDR-Geschichte. Mit denen muss man abfahren. Die können sie in die Pension schicken. Die sind nicht zu gebrauchen. Wie oft muss man das immer wieder vorführen? Und wissen Sie, ich kann das allmählich auch nicht mehr hören mit der deutschen Geschichte. Ich habe mich intensiv mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Und ich bin weit davon entfernt, hier irgendwelche Dinge verharmlosen oder beschönigen oder was auch immer, bagatellisieren zu wollen. Diese Katastrophe ist so groß. Das ist ein Mahnmal nicht nur für die Deutschen, sondern für die ganze Welt. Das kann man auch nicht nur den Deutschen alles in die Schuhe schieben, weil das ist einfach die Möglichkeit des Menschen, solche Fürchterlichkeiten zu begehen. Ich lese jetzt gerade ein Buch über die Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg im Pazifik in Japan und die Gräueltaten, die auch dort begangen worden sind, jetzt unter anderem von den Japanern, da gab es Fälle von Kannibalismus gegenüber Kriegsgefangenen und so weiter, also ganz, ganz schlimme Dinge. Das ist die Bestie Mensch, das ist der Raubaffe Mensch, das ist das Raubtier Mensch und da müssen wir sehr, sehr bescheiden bleiben und demütig und immer wieder diese Möglichkeiten, diesen Horror uns vor Augen halten. Aber was ich auch nicht mehr hören kann, ist diese permanente Aufwärmung, diesen Missbrauch der deutschen Geschichte für tagespolitische Zwecke mit der Nazikeule. Diese groteske, brutale, geschichtszertrümmernde, nein, die Geschichte zu breischlagende Banalisierung und Bagatellisierung dieser historischen Bewegungen und Verbrechen, die man gesehen hat. Ich meine, da fängt es doch an. Das ist die Unseriosität. Wenn man überall Nazis sieht, dann siehst du keine Nazis mehr, wenn denn richtige Nazis einmal kommen. Ich meine, das ist ja eine Sinnes, das ist ja ein Brett vor dem Kopf, das da nicht nur eines, eine Brandmauer vor dem Kopf, die da sehr viele dieser Exponenten haben. Also da wird mit der Geschichte Schindluderei betrieben und da ist vom Wähler jetzt der Auftrag ergangen, die wollen keine Brandmauer, die sagen, arbeitet zusammen. Viele Deutsche sind skeptisch, das muss man auch sagen, gehört auch zum Bild dazu, gemäß Umfragen, aber man weiß auch nie, wie diese Fragen gestellt werden. 70% der Deutschen wollen keine Regierungsbeteiligung der AfD. Ja, das ist auch demokratisch. Man möchte zuerst einmal sehen, wo so eine junge Partei, wie die sich macht. Die wird natürlich verketzert, verunglimpft, das ist ungerecht, darüber darf man nicht jammern, da muss man dagegen angehen, man muss sich verkaufen, gut gelaunt, wie das der Tino Chrupalla zum Beispiel macht, sehr beeindruckend, sehr authentisch. Und dann gewinnst du langsam das Vertrauen. Aber mit diesen Brandmauern, meine Damen und Herren, abfahren und schauen Sie sich diese Bilder noch einmal im Fernsehen an. Weitere Themen, die mich beschäftigen, unglaublich, was in Schweden passiert, meine Damen und Herren. Da lesen wir jetzt Berichte, dass es dort Gangs gibt, die Unternehmer erpressen. Die legen Bomben in Geschäfte hinein, sprengen dir den Laden in die Luft, auch bei den Wohnhäusern, außer du bezahlst Schutzgeld, also Mafiastrukturen. Wenn man das der Polizei meldet, dann geht die dagegen vor, aber im Internet können die laufend junge Mitarbeiter von diesen Banden anwerben. Das ist eine Krake, das ist eine Pest, die sie nicht in den Griff bekommen. Auch in Deutschland sehen wir, beobachten wir, wie die öffentliche Ordnung erodiert, wie dort die ganze Sicherheit zusammenbricht. Und das ist auch eine große Sorge, die ich habe, dass durch diese ungezügelte, ungebremste Migration, die ja weitergeht, dass wir diese ganzen Clan-Strukturen, diese Mafia-Strukturen auch aus anderen Ländern, anderen Zivilisationen hier importieren und naiv wie wir sind, United Colors of Benetton, merken wir gar nicht, was da passiert. Und der Oscar Lafontaine hat das kürzlich sehr, sehr drastisch formuliert. Er hat gesagt, die CDU und die AfD, die müssen zusammenarbeiten, um den Protest, der von rechts kommt, in den demokratischen Bahnen zu halten. Er hat das nicht so genau formuliert, das ist jetzt meine Formulierung, aber das dürfte ungefähr der Sinn seines Gedankens gewesen sein. Die müssen da schauen. Und man muss auch die Migration kontrollieren. Wenn du offene Grenzen machst, bekommst du früher oder später den Faschismus. Das ist die Aussage von Oscar Lafontaine gewesen. Und da finde ich jetzt den Hinweis berechtigt, weil natürlich radikalisiert das die Leute. Und wenn wir Dinge sehen wie jetzt in Schweden, dann löst das bei mir also höchste Alarmstufe aus. Und da muss man einfach sagen, wehret den Anfängen. Aber ich fürchte, man ist schon sehr, sehr weit auch in dieser Problemzone im Sumpf versunken da innerhalb der Europäischen Union, auch innerhalb der Schweiz, die allerdings mit ihrem dezentralen Modell die Integration, die Verteilung, das Handling dieser ganzen Massenmigration besser macht. Aber wir müssen die Grenzen sichern. Fertig, Grenzen zu! Du kannst nicht einfach sagen, Asyl für alle, die das Wort Asyl ausdrücken können. Und wenn du einen Asylantrag stellst, dann bist du schon mal ein, zwei Jahre in der Mühle drin und kannst dann als auch bei abgelehntem Bescheid bleiben. Ich meine, was denken denn diese Politiker? Die sind ja nicht dumm, die Migranten. Die wissen ganz genau, die müssen Geld bezahlen für diese Schlepperbande, das ist eine Industrie. Und die rechnen, lohnt sich das, kann ich bleiben? Dann sagt man ihnen, ja, du kommst in ein Asylverfahren, dann gibt es einen Pflichtanwalt, einen Pflichtverteidiger, das geht so und so viele Monate, da wirst du versorgt, dann kannst du bleiben. Früher oder später gibt es den Familiennachzug. Das ist eine Industrie, meine Damen und Herren. Und wenn Sie eine Industrie trockenlegen wollen, dann müssen Sie einer Industrie die Kunden wegnehmen. Wie nehmen Sie einer Industrie die Kunden weg? Indem Sie jeden dieser Migranten illegal konsequent nach Hause bringen. Und wie können Sie das schaffen? Indem Sie Druck aufsetzen auf die Herkunftsländer, indem Sie Druck machen. Und wissen Sie noch etwas? Man muss vielleicht auch über das Dogma der offenen Grenzen in Europa nachdenken. In einem Europa der Grenzen, früher konnten die Länder diese Migrationsprobleme lösen, Italien und so weiter, da hat man einfach die Landesgrenzen aktiviert. Das war überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie jetzt so einen Pseudostaat haben, wie die EU, wo alle für alles verantwortlich sind, aber niemand für etwas, dann haben sie doch keine gesicherten Außengrenzen. Weil die Italiener wissen auch, was sollen wir da jeden registrieren? Da sind wir ja die Dummen. Nein, wir geben denen ein Zugbillett. Die sollen avanti, avanti in die Schweiz oder nach Deutschland fahren. So läuft's doch. Und dann können die Deutschen beweisen den Italienern, dass der in Italien ans Land gegangen ist. Das merkt ja ein 15-Jähriger, dass so etwas nicht funktioniert. Das ist eine Schönwetterkonstruktion von Schönwetterkapitänen und Leichtmatrosen ausgedacht. Völlig naiv, realitätsblind, jenseits der Wirklichkeit. Irgendwo in einem Raumschiff, in einer geschlossenen Abteilung am Reißbrett ausgeheckt, sieht wunderschön aus und Frau von der Leyen bekommt leuchtende Augen, aber mit der Wirklichkeit hat es überhaupt nichts zu tun, meine Damen und Herren. Man muss vielleicht wieder Landesgrenzen einführen, Nationalstaaten in der Europäischen Union. Und die Europäische Union sollte vielleicht sich in die Richtung einer Union echter, souveräner Nationalstaaten entwickeln. Ein Staatenbund und nicht ein Bundesstaat oder ein Pseudobundesstaat, wie es jetzt in vielerlei Hinsicht ist. Weder Fisch noch Vogel, weder Fisch noch Fleisch, das kann nicht funktionieren. Und wenn ich nach Schweden schaue, wenn ich die Kriminalität anschaue, wenn ich die Wahlresultate anschaue, wenn ich das Establishment anschaue, dann mache ich mir Sorgen, ob die Leute, die für sehr, sehr viel Geld da in den Regierungssesseln sitzen, noch sitzen, ob die den Laden wirklich im Griff haben. Das ist jetzt sehr, sehr vorsichtig formuliert. Meine Damen und Herren, noch ein allerletztes Thema, ganz interessant, habe ich aufgeschnappt in den britischen Medien. Alice Weidel ist eine der interessantesten Politikerinnen in Deutschland. Das ist jetzt in Großbritannien erkannt worden. Großbritannien übrigens auch ganz übel im Sumpf. Also Großbritannien ist auch ein Trümmerhaufen. Ist Kleinbritannien heute, wenn man es politisch anschaut und wirtschaftlich von der Formkurve her. Nein, die Alice Weidel fasziniert, weil die Alice Weidel ist die weltoffenste Politikerin im Bundestag. Das ist auch sein Thema. Dieser Provinzialismus, eben dieses Brandmauerdenken, diese geistige Verengung, die sie da haben in der deutschen Politik, das ist ein echter Provinzialismus. Die haben gewissermaßen außerhalb ihrer politischen Planquadrate gar keine Weltoffenheit. Aber eine Alice Weidel, das ist interessant, die hat ja mal in China gearbeitet, die spricht sogar Mandarin. Und das ist jetzt für die Briten hochinteressant. Die merken jetzt allmählich, dass diese ganze Rhetorik, das soll da so eine Nazi-Tante sein, das kann ja gar nicht funktionieren. Sei verheiratet mit einer Frau sri lankischer Abkunft, übrigens eine Schweizerin, das haben die Briten auch noch nicht gemerkt. Dann hat sie im Ausland Ausland gearbeitet, eine Dissertation geschrieben über China, spricht Mandarin, wird auch in China geschätzt, weil eben Frau Weidel schon gesagt hat, mich fasziniert China, das finde ich interessant, das machen sie gut. Und das ist ja genau die richtige Haltung. Du musst ja nicht alles gut finden an den Chinesen oder an den Russen oder an den Indonesiern, den Italienern oder an den Deutschen. Aber du musst doch das eklektisch verwerten, was gut ist. Der Mensch ist ein Eklektiker, kein Brandmaurer. Das ist ein Jäger und Sammler von guten Ideen, von guten Impulsen. Man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und das ist der große Mangel, den sie haben in der deutschen Politik. Ich behaupte hier jetzt einfach mal ganz frech und kühn, dass sie einen Mangel an Weltoffenheit haben in der deutschen Politik. Die sind doch alle geistig völlig verprovinzialisiert. Die sitzen da in ihrer ganz engen Berliner Blase und merken gar nicht, was da draußen abgeht. Und die einzige Partei, die nicht da drin ist, das sind eben die Parteien, die außerhalb dieser Käseglocke entstanden sind. Das BSW, großer Verlust, wenn da die Sarah Wagenknecht der Politik abhanden käme. Ich bin bei weitem nicht mit allem einverstanden, was sie sagt. Aber das ist eine Frau, die ist stark, die ist politisch stark und sie ist hauchdünn jetzt gescheitert, vielleicht auch aufgrund von ein paar Fehlern, die sie gemacht hat beim Einzug, aber das hat sie noch gar nie gegeben, dass man beim ersten Anlauf gleich in den Bundestag hineingekommen ist. Ein paar wenige Stimmen haben gefehlt, aber wenn diese Sarah Wagenknecht der Politik abhanden käme, wäre das ein großer Verlust, weil sie natürlich auch diesen selbstzufriedenen Paschas, diesen Mainstream-Paschas da mächtig einheißt. Und die Alice Weidel und die AfD, die da immer wieder verschrien werden als Blut und Boden, deutsche Partei, Nationalismus, all dieses ganze, dieses Geleier, das Sie da hören, diese Litanei, das sind weltoffene Leute. Eine Alice Weidel allem voran. Die sind eben nicht so abgestumpft und abgedumpft in diesen Machtzimmern da, in diesen Gummizellen der Macht, in diesen wohlwattierten Gummizellen der Macht da in Berlin. Nein, die sind natürlich auch noch draußen in der Wirklichkeit, weil sie auch unten durch müssen. Selbstverständlich. Und das könnte sich vielleicht die AfD auch noch viel mehr zu eigen machen. Das viel mehr ausspielen als Qualität. Nun aber habe ich geschlossen, der Kanzler der Mauer, wir wünschen Deutschland alles Gute, auch mit dieser Regierung. Viel Glück, vielleicht kommt es ja gut heraus, vielleicht aber auch nicht. Ich habe alle kritischen Aspekte hier aufgelistet. Man muss sich ja auf den Worst Case einstellen, aber selbstverständlich, Friede, Freude, Eierkuchen, es kann auch alles gut herauskommen. Und vielleicht kommt es auch so, wie es der nicht genannt sein wollende Lord Voldemort im Kreml mal gesagt hat, in spätestens 2 Monaten werden die Europäer Trump zu Füßen liegen. Er hat das schmunzelnd einem Interviewer gesagt, im Rückraum seines Dienstwagens, der Mann, dessen Name ich jetzt nicht aussprechen möchte, eben der Lord Voldemort der internationalen Politik, der allerdings möglicherweise bald einmal abgelöst werden könnte von der anderen ganz großen Reizfigur von Donald Trump. Die Lord Voldemorts übernehmen das Kommando und vielleicht, meine Damen und Herren, oh Schreck, oh Graus, sind am Schluss die Voldemorts, die letzte Hoffnung der Menschheit und vielleicht auch die letzte Hoffnung Europas und Deutschlands. Wir werden sehen, auf jeden Fall werden Sie bei uns auf diesem Kanal zuerst über diese Vorgänge informiert. Machen Sie es gut, vielen Dank, einen schönen Tag und bis bald.